Der für heute angegebene Predigttext steht in Hebräer 13, die Verse 1 bis 3. Die Bruderliebe bleibe, gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt der Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene, und der Misshandelten als solche, die selbst auch noch im Leibe leben. Das Grundthema dieser drei Verse ist Glaube, der sichtbar wird, Bruderliebe, Gastfreundschaft und Mitgefühl. Das sind so Worte, die scheinbar nicht mehr so richtig von dieser Welt sind, ne? Der Hebräerbrief gehört zu den tiefgründigsten Büchern des Neuen Testamentes. Wir wissen nicht hundertprozentig, wer ihn geschrieben hat. Für mich klingt es nach Paulus, aber man weiß es nicht genau. 12 Kapitel lang zeigt der Verfasser die Überlegenheit Jesu Christi an. Wir haben das in der Bibelstunde recht ausführlich behandelt. Christus ist größer als die Engel, größer als Mose, größer als Aaron. Sein Opfer ist vollkommen und endgültig, sein Bund ist besser. Es braucht nicht mehr diese vielen Tiere und immer wieder, sein Opfer reicht für alle Schuld der Welt, wenn sie vor ihn gebracht wird. Kapitel 13 beginnt überraschend praktisch. Die Reihenfolge ist bedeutsam. Es kommt zuerst die Lehre und dann das praktische Leben. Das ist der Weg, den Gott gibt. Nicht lebe gut, damit Gott dich annimmt, sondern weil Gott dich in Christus angenommen hat, sollst du nun entsprechend leben. Es ploppt immer wieder mal auf, so dieser scheinbare Widerspruch. Im Römerbrief zeigt uns Paulus, wir sind allein durch Gnade gerettet. Und dann kommt Jakobus und sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Das ist kein Widerspruch. Das hängt miteinander zusammen. Zu diesem Thema hat Martin Luther einmal gesagt, wir werden allein durch den Glauben gerechtfertigt, aber der Glaube bleibt niemals allein. Und Kapitel 13 beginnt jetzt nicht mit irgendwelchen spektakulären Sachen, so wie Krankenheilungen oder Riesenpredigten und Massenaufläufe von Menschen. Nein, es sind die scheinbar kleinen und einfachen Dinge im Christenleben. Bruderliebe, Gastfreundschaft und Mitgefühl. Bruderliebe, sie bleibe. Kurze Worte, aber sie treffen mitten ins Herz. Was bedeutet Bruderliebe? Das griechische Wort bedeutet oder heißt Philadelphia. Liebe unter Glaubensgeschwistern. Das ist eine andere Liebe als nur zwischen Mann und Frau oder ich denke, jeder von uns hat das schon erlebt. Man kommt in die Fremde und trifft wahre Geschwister und es ist sofort eine herzliche Verbindung da. Das haben wir schon oft erlebt und das ist etwas Schönes. Jesus sagt im Johannesevangelium 13, Vers 35, darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ein Kennzeichen der Gemeinde. Und das ist nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern die weltweite Gemeinde. Gemeinde ist kein Verein, auch wenn sie vielleicht manchmal die Rechtsform eines Vereines hat, aber es ist Gemeinde Jesu. Es ist nicht nur ein organisatorisches Ding, es ist auch nicht eine psychologische, religiöse Veranstaltung, sondern Gemeinde ist im weiteren Sinne Familie, Familie Gottes. Das haben wir erst gelesen, nur seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Mit all denen, die auch erlöst und errettet sind, gemeinsam, wie eine Familie. Gott ist der Vater, Christus ist unser Bruder und gleichzeitig Herr und Retter. Alle Gläubigen sind Geschwister, wenn sie auch an unterschiedlichen Stellen wohnen und unterschiedliche Aufgaben haben. Trotzdem Geschwister. Der Schreiber sagt, bleibe in der Liebe. Warum sagt er das? Weil Liebe erkalten kann. Es gab damals schon, wenn man das so liest in den Gemeinden, es gab damals auch Streit, es gab Enttäuschungen, es gab unterschiedliche Meinungen, es gab Verfolgungen. Man kann auch müde werden im Glauben. Die Bruderliebe soll bleiben. Sie soll nicht neu beginnen, sondern gebt sie nicht auf. Versucht darin zu verharren. Bittet den Herrn, dass er euer Herz verändert. Im Johannesbrief 3, Vers 14 steht, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Das ist eine Frucht der Wiedergeburt. Daran kann man sich selber auch so ein bisschen prüfen. Wenn man seine Glaubensgeschwister überhaupt nicht leiden kann, dann ist vielleicht auch was mit einem selbst nicht richtig. Römerbrief 12, Kapitel 10, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Oder 1. Petrusbrief, Vers 22. Habt einander beständig lieb aus reinem Herzen. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert. Und ich muss sagen, wenn man wirklich im Glauben steht und der andere auch, dann fällt einem das auch nicht schwer. Da muss man sich auch nicht zwingen dazu. Meine, es gibt ja leider auch in den Gemeinden Menschen, die sich dann so sehr von der christlichen Norm entfernt haben, dass manchmal das mit dem Liebhaben ein bisschen schwierig wird. Aber im Allgemeinen, wenn beide Christus liebhaben und versuchen, ihm nachzufolgen, ist das leicht und schön und hilfreich. Und wisst ihr was? Bruderliebe beginnt nicht hier, wo ich stehe, an der Kanzel. Da kann man darüber reden und nachdenken. Bruderliebe ist im praktischen Leben zu sehen. Dass man einander freundlich grüßt, füreinander betet. Dass man dem anderen von Herzen vergibt. Dass man auch mal Zeit zum Zuhören hat. Dass man auch mal einen Kranken besucht. Dass man versucht, Frieden zu halten. Dass man da, wo es möglich ist, auch mal praktische Hilfe leistet. Wie in einer Familie halt. Liebe ist nicht nur ein warmes Gefühl im Herzen oder im Bauch. Liebe ist eine Entscheidung, die dann in Taten sichtbar wird. Und wir können sicher sein, dass der Satan immer versuchen wird, diese Familie anzugreifen. Das wissen wir. Da, wo er Gemeinden nicht durch eine Irrlehre zerstören kann, da versucht er es mit Spaltung, mit Neid, mit Verbitterung, Parteiung. Paulus schreibt dazu im Epheser 4, Vers 3, seid darauf bedacht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das ist im Einzelfall manchmal gar nicht so einfach. Eine Gemeinde ist ein lebendiger Organismus und wir wissen, dass auch in Familien manchmal Dinge auftreten, die auch nicht so schön sind. Aber wir haben eine Richtschnur an der Hand und das ist die Heilige Schrift. Der Apostel Paulus ist speziell von Christus dafür eingesetzt worden, uns zu sagen, wie unser praktisches Leben zu funktionieren hat. In Familien, aber auch in der Gemeinde. Und je mehr man versucht, darin zu folgen, umso besser wird es. Kommen wir zur Gastfreundschaft. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Gastfreundschaft war damals wirklich lebensnotwendig. Wenn die Jünger durch die Gegend gezogen sind oder die Apostel, da war nicht überall ein Gasthaus und sie hatten vielleicht auch nicht die dicke Brieftasche in der Tasche. Es war notwendig, dass man Einkehr fand in den Häusern. Und wir kennen das ein Stück auch noch. Und wir haben auch unsere Häuser geöffnet. Wir haben die Gastprediger oder einfach auch andere Christen einfach auch in die Häuser gelassen und haben ein Stück unser Leben mit ihnen geteilt. Mission passiert manchmal am Küchentisch. Ich weiß, das wird heute immer unüblicher. Aber es ist eigentlich eine gute Sache. Warum sagt Gott, vergesst es nicht? Weil man leider manchmal auch gerne erst einmal an sich denkt. In mein Haus, meine Zeit, mein Geld, meine Ruhe. Vergesst es nicht, sagt das Wort. Jetzt habe ich natürlich versucht, Beispiele zu finden. Manche haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt, sagt das Wort. Ich musste an Abraham denken. Es kommen drei Männer. Er sitzt vor dem Zelt und er sieht sie und er läuft ihnen entgegen und es stellt sich heraus, es sind tatsächlich Engel. Und dann kommt dieses Verhandeln über Sodom und wenn doch so und so viel Gerechte darin wären und so weiter. Letztendlich hat er Engel und wahrscheinlich auch den Engel des Herrn Jesus Christus beherbergt und beköstigt. Dann ist die nächste Begebenheit, dass sie nach Sodom ziehen, diese Engel, und dann kommt die Geschichte mit Lot, diese Fürchterlichkeit, die da passiert, und auch er hat Engel beherbergt, die ihn letztendlich beschützen und ihn aus dem Gericht herausführen. Unser Herr Jesus selber war auch oft Gast. Wenn wir an Maria und Martha und Lazarus denken, steht geschrieben, dass er oft bei ihnen war, dass sie auch wie Familie für ihn waren. Selbst Zachäus, der Zöllner, zu ihm sagte, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das bringt die große Wende. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 13, nehmt euch der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. 1. Petrusbrief, Vers 9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Im 3. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 8 steht, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. Sie haben deine Liebe bezeugt vor der Gemeinde und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um Jesu Namen willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Manchmal dient man dem Evangelium auch mit Mittagkochen und im Bett beziehen. Ja. Und Gastfreundschaft muss nicht immer großen Luxus bedeuten. Wenn man von dem, was man hat, etwas abgibt, und sei es eine Schmalzstulle, und wenn man auch kein Riesenhaus mit vielen Gästezimmern hat, manchmal reicht auch ein Schlafplatz auf der Couch. Wir haben das, denke ich, auch alle selber schon erlebt. Als ich noch Jugendlicher war, da sind wir als Jugendgruppe von Rostock mal in Lübeck gewesen und da sind wir auch aufgeteilt worden auf die Familien, die da so in der Gemeinde waren. Und das war schön. Das war schön, muss ich so sagen. Manchmal ist es einfach nur, auch mal einen Kaffee zusammen zu trinken. Ein bisschen Zeit haben. Wenn neue Gemeindemitglieder Gäste in die Gemeinde kommen, dann ist es nicht zuerst die Theologie, die sie anzieht, sondern die Liebe und die Hilfe. Also bei mir war das so, muss ich so sagen. Missionare dürfen gerne unterstützt werden, manchmal haben die kein anderes Einkommen. Wenn sie denn wirklich am Evangelium arbeiten, dann haben sie das auch verdient. Gedenkt der Gefangenen ist der dritte Gedanke. Viele Christen saßen damals im Gefängnis. Ich habe gelesen bei Open Doors, dass noch niemals so viele Christen verfolgt und getötet werden wie heute. Dass wir jetzt hier in Deutschland noch so halbwegs uns friedlich versammeln dürfen, ist nicht die Regel auf dieser Welt. Ich habe jetzt sogar von England gestern einen Fall gesehen, da hat eine Frau, eine Christin, sich vor eine Abtreibungsklinik gestellt und hat ohne Transparent, ohne Schild in der Hand, ohne alles, nur im Herzen still für sich gebetet und sie wurde verhaftet. Es wird tatsächlich immer verrückter. Es wird wirklich immer verrückter und wir sollen diese Menschen nicht vergessen. Wir können nicht jedem praktisch persönlich helfen. Man darf aber, wenn es einem auf dem Herzen liegt, auch Hilfsorganisationen, die sich darum kümmern, finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Aber das Wichtigste, denke ich, ist wirklich das tätige Gebet, dass man es im Herzen mitträgt. Wir hatten mal von Open Doors jemanden bei uns zum Mittagessen zu Hause und der hat dann von Nordkorea da irgendwelche Sachen erzählt, die ich jetzt auch gar nicht wiederholen möchte. Die waren so schrecklich, das ist Jahre her, das habe ich nie wieder vergessen, was Menschen um Christus wegen zu erleiden müssen. Den Verlust von Freiheit, Besitz, Familie, Arbeit. Ja, im Hebräerbrief im Kapitel 10 lese ich noch mal drei Verse. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurdet, erduldet habt einen großen Kampf des Leides, indem ihr zum Teil durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Ich weiß, wir wünschen uns das nicht. Ich wünsche mir das auch nicht. Ich wünsche mir keine Verfolgung. Und man fragt sich oft, was würde passieren, wenn die Zeiten sich wandeln? Bleibe ich treu oder bleibe ich nicht treu? Ich kann persönlich für mich die Hand nicht ins Feuer legen, aber ich kann Gott bitten, dass er Kraft und Stärke und Durchhaltungsvermögen gibt und dass man, eigentlich hilft nur, dass man den Blick nach vorne richtet, auf das, was sein wird in der Gegenwart Gottes. Wie oft baten Paulus und andere Apostel um Gebet? Der Apostel Paulus ist für mich sowieso ein Beispiel, was der Mensch alles erduldet hat und trotzdem nicht nachgelassen hat. Ich wünsche mir das persönlich nicht, weil ich denke, dass ich gar nicht so stark wäre. Aber er ist uns als Beispiel gegeben. Und wir sollen eben daran denken, auch heute werden Christen verfolgt. Sie sitzen in Gefängnissen, andere verlieren ihre Häuser, ihre Arbeitsstelle, manchmal sogar ihr Leben. Wir dürfen sie nicht vergessen. Und vielleicht darf man auch mal dankbar dafür sein, dass es uns noch so geht, wie es uns geht. Warum sollen wir das tun? Weil wir selber auch noch in diesem Leben sind und nicht wissen, was noch kommt. Auch wir sind sehr verletzliche Menschen. Ich auf jeden Fall. Heute leiden andere, die ich manchmal gar nicht sehe, aber morgen vielleicht auch ich. Und wenn wir nochmal auf diesen Familiengedanken zurückkommen, dass die weltweite Gemeinde Gottes Familie ist, im 1. Korintherbrief 12, 26 steht, leidet ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Und das ist vielleicht auch ein Indikator, dass man mal an sich selber messen kann, ist mir das egal oder ist es mir nicht egal? Dann bin ich noch über einen schönen Vers gestolpert. Da gab es sogar mal einen Film drüber, zu DDR-Zeiten, ne? Weiß es schon einer? Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Das kann man innerhalb der Familie Gottes verstehen, aber sogar noch ein Stück darüber hinaus. Und es ist eigentlich der Grundpfeiler des menschlichen Zusammenlebens, dass einer dem anderen hilft. Die Welt versucht das heute zu kopieren, indem sie Arbeitskreise bilden und sich irgendwelche psychologischen Tricks ausdenken. Aber Gott bringt es ganz klar und einfach auf den Punkt, einer trage des anderen Last. Und wenn viele Menschen eine Last tragen, ist sie für den Einzelnen nicht so schwer. Das ist eine ganz einfache Rechenaufgabe. Dann bin ich noch über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gestolpert. Das kennen wir alle fast auswendig. Da wird jemand überfallen, von Räubern ausgeraubt, brutal verprügelt. Er liegt auf der Straße, kann sich kaum noch bewegen. Ein Priester kommt und geht einfach vorbei. Dann kommt ein, wie hieß er noch? Ein Levit, also so ein Priestergehilfe. Und er geht auch einfach vorbei. Die wollen sich die Hände nicht schmutzig machen oder ihre rituelle Reinheit nicht verlieren. Ja, und dann kommt ein Samariter, einer, der gar nicht zum Volk Gottes gehört, der unterbricht seine Reise, seine Geschäftsreise. Er verbindet die Wunden, nachdem er sie gereinigt hat, und lädt ihn auf sein Tier. Also das macht ihm Umstände. Bringt ihn in ein Gasthaus und bezahlt den Wirt und sagt, wenn du mehr Geld brauchst, dann gebe ich dir das auch noch. Was ist man selber bereit für den Nächsten zu tun? Also ich habe dann so Bilder aus den heutigen Großstädten im Kopf. Da liegen die Leute am Bahnhof und der Nächste macht einen Schritt oben rüber und geht weiter. Gut, man kann vielleicht auch nicht jedem helfen und manche leben auch im selbstgewählten Elend. Hier bei uns sage ich jetzt mal, wenn man hier zum Liegen kommt, dann wird einem schon noch geholfen, das funktioniert schon noch. Ne? Oder wir haben eine, ich soll ja in der Predigt immer keine Namen sagen, da haben wir auch eine Familie, die auch mal Flüchtlinge aufgenommen haben und nicht nur 2 Tage. Und das macht auch Umstände und das kostet auch ein bisschen Geld und das kostet auch Nerven. Und das ist gelebte, praktische Liebe. Und jetzt müssen wir natürlich auf die Zielgerade kommen. Und diese Zielgerade führt immer hin zu Jesus, immer. Ansonsten taugt die Predigt nichts. Christus erfüllt alle diese Anforderungen. Er liebt seine Brüder, auch wenn sie ihn verraten haben, auch wenn sie ihn verlassen haben, auch wenn sie nicht vollkommen sind, solche wie uns. Er nimmt Sünder auf. Er ist für Sünder gekommen. Er diente Fremden. Er weinte mit den Leidenden. Als Lazarus gestorben war, hat er am Grab geweint mit den Frauen. Er besuchte nicht nur Gefangene, er wurde selber gefangen genommen. Er wurde misshandelt, verspottet, gekreuzigt, damit wir Gottes Kinder werden. Es ist wert, dass wir ihm folgen. Damit wir gerettet werden und wir sollen dienen, weil wir gerettet sind. Wir sind nicht länger Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen und Mitbürger. Hebräer 13, 1-3 zeigt uns im Grunde, ein gesundes Gemeindeleben besteht nicht aus Programmen, aus intellektuell ausgedachten Sachen, sondern in allererster Linie aus Liebe, Bruderliebe, Gastfreundschaft, Mitgefühl. Liebe ich meine Glaubensgeschwister? Ist mein Haus noch offen? Denke ich an leidende Christen? Versuche ich so zu leben, dass Christus in meinem Alltag sichtbar wird? Und wir müssen jetzt nicht versuchen, das aus eigener Kraft zu leisten und uns noch ein bisschen mehr anstrengen. Nein, wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns diese Kraft schenkt. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.